Wir grüßen den Führer. Adolf Hitler, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Der Führer spricht.
Parteigenossen und Genossinnen, der Kampf, der am 10. April seine letzte abschließende Bestätigung durch das Votum unserer Volksgenossen erhalten soll, ist eine geschichtliche Aktion, der gegenüber alles andere weit aus in den Hintergrund zu treten hat. Wir müssen uns jetzt wieder unsere alten nationalsozialistischen Grundsätze erinnern, durch die wir einst groß und stark geworden sind, durch die wir einst die Macht in Deutschland in zahlreichen Wahlkämpfen uns eroberten. So wie wir damals uns zu dem unabänderlichen Grundsatz immer bekannten, bei gewissen Aktionen alles den nunmehr bestimmten Zweck unterzuordnen, jede Handlung zu prüfen, ausschließlich von dem Gesichtspunkt aus, nützt sie diesem Zweck oder schadet sie ihr. So müssen wir auch dieses Mal diese Abstimmungen, die nun im gesamten Reich stattfinden, als das oberste Gebot unseres ganzen Handelns ansehen. Jede einzelne Maßnahme, jede einzelne Stellungnahme ist ausschließlich zu überprüfen von dem Gesichtspunkt, nützt sie dieser beabsichtigten Handlung oder schadet sie ihr. Was ihr nicht nützt, hat zu unterbleiben. Was ihr schadet, ist ein Verbrechen. Was ihr nützlich ist, hat unter allen Umständen zu geschehen. Es ist also eine Gesamtausrichtung der nationalsozialistischen, nicht nur Propagandamaschinerie, sondern der gesamten nationalsozialistischen Tätigkeit in diesen Wochen notwendig. Eine Gesamtausrichtung nach diesem einzigen Ziel hin. Demgegenüber hat alles andere vollkommen in den Hintergrund zu treten. Es ist ein Weltereignis. Wir wissen, dass die ganze übrige Welt auf diesen Tag sieht. Es muss unser Ehrgeiz sein, eine gewaltige, überwältigende Stimmenzahl zu bekommen. Es ist das selbstverständlich sehr einfach im früheren Reichsgebiet. Es ist es viel schwieriger im neu dazugekommenen Gebiet. Denn es ist ganz klar, dass sich in diesem neuen Gebiet immerhin Bestände von Menschen befinden, die durch die staatsbürgerlichen Verhältnisse an sich die Bürgerrechte besitzen, aber in ihrem Inneren naturgemäß, blutmäßig gar nicht Deutsche sind. So wie wir in einigen Gebieten in Schlesien und so weiter ja ähnliche Verhältnisse besitzen. Aber gerade hier ist es notwendig, dass wir die ganze Partei und ihre ganze Tätigkeit in diesen kommenden Wochen nur nach diesem einen Ziel hin ausrichten. Es muss ein gewaltiger Erfolg werden. Die Welt muss damit endgültig widerlegt werden in all ihren vielleicht noch vorhandenen Hoffnungen auf eine Korrektur des unabänderlichen Tatbestandes. Das erfordert zuerst eines, nämlich in diesen drei Wochen unerhörte Anstrengungen von jedem Einzelnen. Anstrengungen, denen gegenüber auch wieder jede sonstige Empfindung zurückzutreten und zu schweigen hat. Und zwar wird diese Anstrengung von jedem Einzelnen gefordert. Es geht nicht an, dass der Einzelne jetzt noch irgendwelchen anderen, sagen wir, vermeintlichen Notwendigkeiten seine Arbeitskraft schenkt oder gibt. Es ist unmöglich, dass jetzt irgendeiner selbstverständlich an Urlaub oder an eine längst schon vorhergesehene oder vorgedachte Reise denkt. Das gibt es nicht mehr. Das ist zu verschieben. Auch wenn diese Reisen in das neu gewonnene Reichsgebiet hineinführen sollten. Man wird es dort Ihnen danken, wenn Sie dafür sorgen, dass nicht eine momentane Überflutung durch interessante Persönlichkeiten des Altreichs erfolgt, sondern wenn sich diese Reisewelle auf das ganze Jahr verteilt, um dadurch auch den übrigen Monaten noch eine gewisse Anziehungskraft zu geben. Wenn ich von jedem Einzelnen höchste Anstrengungen fordere und erwarte, so wissen Sie, dass in erster Linie in meinen Augen hier nun wieder der Redner in Erscheinung zu treten hat. Ich möchte aber gleich eines betonen. So richtig es ist, dass jeder überzeugt ist vom Gewicht seiner Persönlichkeit und der Bedeutung seiner rednerischen Begabung, so wichtig ist es, dass nun nicht jeder der Meinung ist, er käme überhaupt nur dann gebührend zur Geltung und er erfahre nur dann die mit Recht zu beanspruchende Würdigung, wenn er in Millionenstädten des Reiches oder auf keinen Fall unter den Halbmillionenstädten des Reiches zu Wort käme. Man wird es uns allen sehr hoch anrechnen, wenn wir auch in kleinere Orte, man wird es Ihnen am höchsten anrechnen und allen Rednern anrechnen, wenn Sie selbst in die kleinsten Orte gehen. Ja, ohnehin so, dass eine so große Flut bedeutender Persönlichkeiten sich in unsere Großstädte ergibt, dass der Einzelne nur noch mehr Triumph ernten wird dann, wenn er einmal abseits von dieser großen Straße auch in die abgelegenen Rangierten kommt. Die Presse kann dann dafür sorgen, dass eine solche opferwillige Tat in die richtige Beleuchtung gesetzt wird. Es wird dadurch der Ruhm des Einzelnen nur noch gesteigert werden. Insonderheit bitte ich Sie, um eines überzeugt zu sein, dass das Auffassungsvermögen selbst der größten Stadt an sich ein begrenztes ist. Besonders wenn fortgesetzter Rundfunk noch in Tätigkeit gesetzt wird. Auch Wien, obwohl es sich um eine Millionenstadt handelt, kann nicht alle Redner des Deutschen Reiches in seinen Mauern beherbergen. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass in diesen kommenden Wochen nun alles glaubt, unbedingt seine Verbundenheit mit dem neuen Reichsgebiet durch einen Besuch der Stadt Wien bekunden zu müssen. Es wird genügend dafür gesorgt, dass die Stadt Wien mit Rednern ausgestattet wird. Ein zu viel würde hier nur schädlich sein. Ich halte es demgegenüber für notwendig, dass wir auch im älteren Reichsgebiet alle, auch kleinen und kleinsten Orte, mit einer Flut von Rednern übergießen. Das scheint mir viel wichtiger zu sein. Und wenn darunter nun auch die ganz großen Sterne zu glänzen beginnen. Es ist dann weiter notwendig, dass Termine auch tatsächlich eingehalten werden. Ich habe es immer, wenn mich nicht ganz, also ich darf schon sagen, gewaltige Ereignisse abbilden, als eine Ehrenpflicht angesehen, einmal zugegebene Termine auch tatsächlich genauestens einzuhalten. Ich habe das immer als etwas Selbstverständliches angesehen, denn es ist für den örtlichen Parteiführer außerordentlich schwer, oft den Rückschlag zu überwinden, der dadurch entsteht, dass eine große Kanone sich erst ansagt, um dann in letzter Minute, wenn er überhaupt noch daran denkt, mitzuteilen, telefonisch wenn möglich mitzuteilen, dass es ihm aus sehr wichtigen Gründen wegen dringendster Dienstbesprechungen nicht möglich sei zu kommen. Das geht. Der Betreffende ahnt meistens gar nicht, was er denn dort die Verantwortung tragenden Ortsgruppenleiter oder Kreisleiter oder auch manchmal dem Gauleiter antut. Wie schwer das ist, dann aber auch für den anderen, für ihn einspringen zu müssen. Wenn von vornherein schon in der Bevölkerung so die Meinung besteht, naja, das ist doch bloß ein Ersatz. Wenn möglich, muss dann der Eintrittspreis etwas erniedrigt werden. Es ist auch für den Redner, der dann wirklich als Ersatz kommt, und es muss ja einer kommen, das ist ja ganz klar, auch nicht sehr angenehm, wenn der Versammlungsleiter sich vor der gespannten Versammlung erhebt und mitteilt, dass leider Gottes die zugesagte große Leuchte nicht erscheinen kann, stattdessen aber der auch immerhin durch hochachtbare Parteigenossen sowieso spricht. Und dieser Parteigenosse dann mit einem bedauernden Ah, schade, begrüßt wird von der ganzen Versammlung. Ich halte es, wie gesagt, für eine selbstverständliche Pflicht, dass erstens die Termine, die von der Propagandaleitung bestimmt werden, auch absolut eingehalten werden. Und es ist ganz klar, die Termine müssen von einer Zentrale aus bestimmt werden, denn sonst, obwohl Sie mir jetzt hier heilig versichern, bin ich der Überzeugung, würde ich Sie alle im Laufe dieser 4 Wochen in Wien begrüßen können. Ich achte die menschliche Selbstüberwindung, aber ich glaube nicht immer an Sie. Ich halte es daher für selbstverständlich, dass die Termine von der Propagandaleitung aus festgelegt werden und dass es jeder dann als seine Ehrenpflicht ansieht, diese Termine einzuhalten. Ich habe die meinen auch heute schon vorgeschrieben bekommen und habe mich selbstverständlich gefügt. Ich halte es weiter für notwendig, dass nun nicht jeder Parteigenosse, der irgendwo spricht, von vornherein damit rechnet, dass seine bedeutenden oder weltbewegenden Ausführungen im Rundfunk der ganzen Nation bekannt gegeben werden. Das ist ganz klar, es reden so viele jetzt von uns, dass man das gar nicht machen kann. Auch ich habe selber gebeten, dass nicht jede meiner Reden im Rundfunk übertragen wird, auf keinen Fall im Deutschlandsender oder über ganz Deutschland, sondern dass man das sehr örtlich begrenzt, weil das mit der Zeit auch den Leuten dann doch überdrüssig wird. Dann sagen sie, Gott, man hört immer dasselbe. Denn wir können ja nun aus der nationalsozialistischen Idee jetzt nicht plötzlich 1000 Ideen machen. Es bleibt eine Idee und für die haben wir nun einzutreten. Das Entscheidendste ist in meinen Augen, dass das ganze deutsche Volk weiß, dass auch seine bedeutendsten Redner und Köpfe und Führer wirklich zum Volk hineinsteigen, in die breite Masse hineingehen. Dass sie bald in Fabrik fallen, bald aber auch in Bauerndörfern reden. Dass sie sich nicht auf den Standpunkt stellen, dass irgend so etwas für sie nicht mehr würdig genug sei oder zu unbedeutend wäre. Denn letzten Endes... Denn letzten Endes, wissen Sie, ist auch der Mann als Abstimmender und mit als Volksgenosse für uns wichtig, der im kleinsten Ort sitzt. Und vielleicht sind gerade das sowieso die allerteuersten und vor allem auch die dankbarsten Zuhörer und Anhänger. Es wird also auch hier notwendig sein, dass man die Bestimmung der Reden und der Reden, die im Rundfunk stattfinden oder nicht stattfinden, der Propagandaleitung überlässt. Das kann nun nicht jeder Einzelne für sich allein machen, sonst kommen die Wellen vollkommen durcheinander. Wir haben alle nur noch einen einzigen Ehrgeiz zu haben, nämlich kein Ort ohne einen Redner. Das muss unser Ehrgeiz sein. Daraus ergibt sich von selber schon, wo wir überall hin müssen. Ich möchte nun übergehen zur Psychologie dieses Wahlkampfes. Der Tenor aller Redner oder aller Reden hat abgestimmt zu sein auf den Gedanken der Schaffung von Großdeutschland. Und zwar des nationalsozialistischen Großdeutschland. Denn wir wissen doch alle, dass das, was jetzt entstanden ist, nur entstehen konnte durch etwas ganz Neues. Nur dadurch, dass wir dem deutschen Volk eine neue politische Organisation gaben. Mit einer neuen politischen Idee war es möglich, die an sich doch schon erstarrten politischen Lager der Vergangenheit aufzulockern, die Menschen aus ihnen herauszunehmen und in eine neue Gemeinschaft zusammenzufügen. Wir wissen es selber, dass wenn Parteien nun einmal 20, 30, 40, 50 Jahre vergeblich kämpfen um die Gewinnung der absolut, der einheitlichen Gesamtmasse eines Volkes, dass sie dann allmählich überhaupt die Kraft verlieren, überzeugend zu wirken. Das heißt, es kommt dann so weit, dass einfach schon aus Prestigegründen, der nun einmal so lange deutschnational gebliebene Mensch nicht plötzlich, sagen wir, Sozialdemokrat wird und umgekehrt. Der Marxist kann eben nicht mehr bürgerlich werden. Mit anderen Worten, es war von vornherein schon unmöglich, etwa zu denken, dass nach einem 30-, 40-jährigen, steril gewordenen Parteienkampf nun in irgendeinem weiteren Jahr die Menschen aus diesen Parteien noch hätten fortgelockt werden können, wenn eben nicht eine ganz neue, zug- und werkkräftige Idee gekommen sein würde. Das galt auch für das rein Äußere. Es war nicht mehr möglich, mit den Symbolen der deutschen Nationalen die Sozialdemokraten zu gewinnen. Auch nicht mehr möglich, mit der roten Fahne der Sozialdemokratie etwa die großen bürgerlichen Kreise noch an sich zu ziehen und nach sich zu ziehen. Sondern es war notwendig, hier ganz neue Symbole zu schaffen, eine neue Idee, aber auch mit einem neuen Ausdruck. So, dass nicht der Einzelne am Ende sich sagen musste, ich habe mich jetzt doch noch meinen 30-jährigen Feinden unterwerfen müssen, sondern dass es ihm möglich wurde zu sagen, wir haben uns alle einer neuen Idee unterworfen. Nicht nur ich, der Sozialdemokrat, nein, der andere genauso, der hat auch unter die neue Idee kommen müssen. Und das hat auch über diesen gewaltigen, großen, neuen Wahlkampf zu stehen. Wir alle haben uns dieser neuen Idee unterworfen und angefügt. Diese 6,5 Millionen Deutsch-Österreicher sind nicht etwa einem alten, sagen wir, unterworfen worden, sondern einer neuen Idee und einem neuen Bekenntnis beigetreten, dem sich ganz Deutschland verpflichtet hat, dass für alle Deutschen etwas Neues war. Keiner dort tut mehr, als was wir alle getan haben. Das Opfer, das vom Einzelnen dort vielleicht verlangt wird, hat jeder von uns gebracht. Das haben die Preußen genauso gebracht, wie die Bayern, wie die Württemberger, wie die Sachsen und so weiter. Es wird von keinem etwas verlangt in diesem neuen Volksreich, was nicht von jedem verlangt worden ist. Jeder musste seine Ideale von früher aufgeben. Jeder Einzelne hat seine früheren Fahnen aufgegeben. Alle politischen Führer und Geführten haben ihre früheren Uniformen oder meinetwegen auch Gehrrücke ausgezogen und etwas anderes angezogen, etwas Neues. Es steht also diese Wahl nicht etwa im Zeichen des Sieges von etwas Älterem über etwas Altem, sondern es steht im Zeichen des Sieges einer Idee, die ganz Deutschland erobert hat, die über allem steht heute und der sie alles unterordnet. Denn überall mussten wir ja in Deutschland bei unserem Weg zur Schaffung eines großen volksdeutschen Reiches über liebgewordene Traditionen einfach hinweg zur Tagesordnung gehen. Das war überall so. Und das ist immer schmerzlich, das dürfen wir nicht vergessen. Die Menschen hängen an dem, was ihnen nun durch Geschichte, durch Überlieferung, vielleicht auch durch die persönlichen Erlebnisse oder durch die Beziehungen ihrer Familien im Laufe von Jahrhunderten oder von Jahrzehnten teuer geworden war. Das ist immer schmerzlich, wenn man nun davon lassen muss. Aber es ist eben notwendig, dem Einzelnen klar zu machen, dass von keinem hier ein Opfer gefordert wird, das nicht die anderen auch schon gebracht haben. Dass also der Teil, der sich jetzt dem Reiche, dem volksdeutschen und großdeutschen Volksreich angeschlossen hat, gar kein anderes Opfer bringt, als was wir ja alle gebracht haben. dieses Opfer haben die Bayern gebracht und haben die Preußen gebracht und haben die Württemberger und haben die Sachsen gebracht und die Badener gebracht. Jeder einzelne deutsche Stamm, jedes Land von früher hat dieses gleiche Opfer gebracht. Es ist ein neues Deutschland. Dieses nationalsozialistische Deutschland unserer großen Volksgemeinschaft. Das heißt mit anderen Worten also, wir sind hier nicht etwa, sagen wir, Kulturbringer oder Zivilisatoren oder so irgendetwas, sondern wir sind die Propagandisten einer neuen deutschen Volksgemeinschaft. Sie wird ausgedrückt durch die Nationalsozialistische Partei. Sie wird durch diese Bewegung vertreten und erkämpft und findet ihren letzten staatlichen Ausdruck in unserem Reich. Das ist also aus einem Grund sehr wichtig. Denn es besteht nur so leichte Gefahr, dass der eine oder andere sich einbildet, etwa als Kulturmissionar herumzuziehen. Das ist weder erwünscht noch notwendig. Erstens, wir wollen gar kein einheitliches Bild in dem Sinn haben, dass etwa nun alle deutschen Landschaften nun plötzlich gleichförmig uniformiert werden. Das wollen wir ja gar nicht, im Gegenteil. Wir lieben gerade die Vielgestaltigkeit unserer großen deutschen Heimat. Die lieben wir. Wir lieben es, dass in diesen verschiedenen Landschaften dieser Reichtum an eigenartigem Leben besteht. Das lieben wir. Wir wollen aber, dass dieser Reichtum an Eigenart nicht entwertet wird durch eine nationalpolitische und weltanschauliche Zersplitterung. Sondern im Gegenteil, wir wünschen, dass durch die Form unserer Volksgemeinschaft dieser Reichtum die Voraussetzung zu seinem Blühen erst bekommt, dass die Vielgestaltigkeit dadurch überhaupt erst ermöglicht wird. Das wünschen wir. Daher haben wir auch niemals daran gedacht, etwa einen Einheitsstaat aufzubauen, etwa von Typ Frankreichs, sondern im Gegenteil, wir wollen dieses reiche Leben in all unseren deutschen Reichsgauen und Ländern haben. Aber über allem steht die deutsche Volksgemeinschaft und steht die Souveränität des Gesamtbildes unseres Volkes repräsentiert in der Führung dieses Volkes. Das ist das unerbittliche Gesetz unseres Handelns und damit auch das Gebot, das uns in dieser Zeit jetzt vorzuschweben hat. Ich muss das besonders betonen, denn unsere Partei hat ja eine lange Schule durchgemacht. Aber wir haben auch viele bekommen in den letzten Jahren, die doch noch nicht so ganz durch unsere alte Parteischule gegangen sind. Und für die spreche ich in erster Linie. Meine alten Parteigenossen, das sind ja nur Nationalsozialisten. Aber es sind da manche gekommen, das sind sehr brave, anständige Menschen. Wunderbare Deutsche, aber die noch so in Vorstellungen leben, nicht wahr, einer gewissen zivilisatorischen oder sonstigen Mission, die nicht ihre Wurzel im Nationalsozialismus, sondern in den früheren Ländern hat, ausüben zu müssen. Das muss vermieden werden, unter allen Umständen. Und für die sage ich das, die wissen das vielleicht noch nicht so ganz genau, oder sie können rückfällig werden, oder könnten rückfällig werden. Denen sage ich das. Das gilt für Sachsen und gilt für Bayern und gilt für Preußen natürlich und gilt auch für die anderen. Wir haben also nicht etwa, und ich möchte nicht das erleben, dass ein Redner nun seine Mission darin sieht, in dieser Zeit, in dieser geschichtlichen Zeit, sagen wir, Österreich, sagen wir, mit dem Geist eines wahren Preußentums zu erfüllen. Dieses Preußentum ist nämlich überhaupt gar kein irgendwie, sagen wir, geografisch bedingter Begriff. Sondern dieses Preußentum ist, ich möchte sagen, ein Zuchtbegriff. Und ich habe manches Mal Preußen kennengelernt, Alle die Führer unserer deutschnationalen bürgerlichen Parteien, so sie in Preußen geboren waren, waren doch Preußen. Und ich musste wirklich sagen, unter denen war der einzige Preuße wahrscheinlich ich gewesen. Ja, ich hätte sogar noch weitergehen können. Ich hätte sogar einmal sagen können, wenn ich das nun auf ganz Europa übertrage, großstaatlich gesehen, dann gab es eine Zeit, da war das Preußentum nicht in Berlin, sondern eine Zeit lang sogar in Rom. Denn ohne Zweifel war Mussolini mehr Preuße als der Graf Westarp oder der Herr Brezhnev. Oder Stresemann und so weiter. Wir haben, wie gesagt, jetzt nur eine Mission zu erfüllen. Das ist die, dem nationalsozialistischen deutschen Volksstaat das nationalsozialistische deutsche Volksreich aufzurichten. Diesem Reich haben alle deutschen Stämme ihre Beiträge geleistet. Da steht die große Mission, die einst die Südmacht des Reiches erfüllt hat. Da steht die weitere große Mission, die einst die deutsche Besiedelung des nördlichen Ostens erfüllte. Da steht die weitere große Mission, die Preußen auf sich nahm, indem es die unvergleichliche Keimzelle der deutschen Wehrmacht schuf. Da stehen aber auch wieder andere deutsche Stämme, die ihren kulturellen Beitrag leisteten. Es ist mit einem Wort unser ganzes Deutschland, das wir in diesem nationalsozialistischen Staat zur Auswirkung bringen. Das muss klar überall hervorgehen. Wer es nicht ganz genau versteht, soll darüber nicht reden. Es ist daher auch wichtig besonders, dass wir niemals alte Wunden aufreißen. Wir haben nicht herumzubohren in dem, was früher zwischen uns schmerzlich war, sondern wir haben jetzt mehr denn je das positiv Einigende unserer neuen Idee zu betonen, das positiv Einigende, das im großdeutschen nationalsozialistischen Gedanken der Volksgemeinschaft liegt und das in unserem großen Reichsgedanken liegt. Das ist das Entscheidende. Was einmal war im Einzelnen, wir machen das ja bei uns auch nicht. Wir gehen ja nun auch nicht immer her und fangen bei jeder neuen Rede an und sagen ihm, ja, so und so viel hat der Deutsche Nationale das gesagt oder wer. Vor allem aber bitte ich Sie um eines. Interne Angelegenheiten dieser Art wollen wir zum Beispiel in den einzelnen Landschaften grundsätzlich immer den Männern überlassen, die von dort herstammen. Das heißt also, ich habe immer die Auffassung vertreten, dass eine Auseinandersetzung zum Beispiel, die, sagen wir, typisch inneren preußischen Charakter hat, von den Preußen durchgeführt werden muss. Eine Auseinandersetzung, die typisch bayerischen Charakter hat, von den Bayern. Eine Auseinandersetzung, die typisch österreichischen Charakter hat, die müssen die Österreicher auf sich übernehmen. Die haben sich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Auseinandersetzen zum Beispiel mit, sagen wir, dem Hause Hohenzollern, wenn hier etwa einmal ein Thronpräsident, sagen wir, wahnsinnig genug sein würde, bestimmte Ansprüche zu erheben. Das überlassen wir dann den Zuständigen. Die machen das sowieso. Da brauchen wir uns gar nicht kümmern. Wenn das Haus Wittelsbach solche Ansprüche erhebt, dann wird unsere bayerische Bewegung in einer herzerfrischenden Deutlichkeit sich darüber aussprechen. Das werden unsere Gauleiter dann, die Herrn Wagner und Streicher und Genossen, die werden das so eindeutig besorgen. Die werden das so eindeutig besorgen, dass den bayerischen Partikularisten kein Zweifel darüber mehr übrig bleiben wird, wie viel es geschlagen hat. Und wenn es nun notwendig ist, sich mit dem Hause Habsburg auseinanderzusetzen, dann möchte ich, dass das ganze übrige Deutschland sich ganz draußen hält. Das ist die Ehrenaufgabe unserer österreichischen Parteigenossen. Die werden das besorgen. Das ist absolut. Wir haben uns hier mit gar nichts Negativen zu beschäftigen, sondern nur immer das Positive. Was wollen wir? Unser nationalsozialistisches großes deutsches Volksreich. Das legen wir auf. Die große deutsche Volksgemeinschaft, die bauen wir auf. Und im Übrigen wird in jedem Land dann die örtliche Bewegung sowieso die Gegner, die dagegen anstoßen wollen, zu Paaren treiben. Da können wir überzeugt sein. Und seien Sie überzeugt, in Österreich gibt es so viele Fanatiker. Und zwar was für Fanatiker? Dass über Erklärungen in Pariser Zeitungen die Gedanken des Herrn Otto von Habsburg nicht verwirklicht werden können. Es scheint mir weiter dann notwendig zu sein, dass wir uns überhaupt hier einer gewissen Großzügigkeit befleißigen. Das heißt also, was nur gefallen ist, das kann also liegen bleiben. Man wird natürlich in Österreich um die Dinge, um die nicht herumkommen, man wird das immer wieder schildern müssen. Aber das ist gar nicht so sehr besonders unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe, die Aufgabe derjenigen, die als Einzelredner entweder hinüberkommen oder die von hier aus zu diesem Problem kurz Stellung nehmen, die Aufgabe dieser ist es in erster Linie immer das Positive in den Vordergrund zu stellen. Das Glück darüber, dass in unsere so mühsam errungene große deutsche Volksgemeinschaft nun ein so gewaltiger deutscher Blutstrom noch hinzugefunden hat. Das ist das Entscheidende. Ich halte es auch für notwendig, dass man dabei aber auch dann betont, die Zeit, die erforderlich ist, um wirklich durchgreifende große Arbeiten anzufangen und zu vollenden. Sie wissen, dass vielleicht im Jahr 1933 Manske den Kopf schüttelt, als ich damals sagte, ich will 4 Jahre Zeit haben. Ich glaube, Manske sagte, Gott, hätte er nicht sagen sollen. Hätte er nicht sagen sollen. 4 Jahre, das muss man doch schneller machen. Die Leute müssen doch mal was sehen hier. Zu sehen bekommen sie genug, aber entscheidend ist, dass man auf den Volksgenossen klar macht, Wunder gibt es nicht. Es gibt nur die Ergebnisse einer soliden, gründlichen und fleißigen Arbeit. Dazu ist Zeit notwendig. Sehen Sie, wenn ich nur so irgendein Problem herausgreife, es soll der 4-Jahres-Plan durchgeführt werden. Glauben Sie nur nicht, dass dieser 4-Jahres-Plan nun, weil wir schon 2 Jahre arbeiten, in Österreich in 2 Jahren fertig sein wird. Dort dauert er 4 Jahre, denn man muss ja anfangen. Man muss nur erst beginnen. Und zwar, ja, Anfang ist das viel schwieriger als bei uns. Es fehlen ja die ganzen Voraussetzungen. Ich kann leicht sagen, ich baue die Reichsautobahn nach Wien. Das ist schon beschlossen. Ich habe Gott sei Dank schon vor 3 Monaten in irgendeiner Ahnung den Parteigenossen dort den Auftrag gegeben. Trotzdem erfordert doch schon die Planung, die Einrichtung der Baudirektionen und so weiter, erfordert doch schon eine Zeit von vielen Monaten. Das Bereitstellen des Materials, der Maschinen, des Wagenparks, der Geleise für die Feldbahnen und so weiter, das erfordert doch alles Zeit. Es würde ganz falsch sein, wenn man nun darüber dem Volk einen Zweifel ließe. Gearbeitet wird sofort. Begonnen wird sofort, aber man braucht Zeit, um wirklich, sagen wir, ins Gewicht fallende Resultate aufweisen zu können. Und es ist ganz falsch, das Volk darüber einen Zweifel zu lassen. Wir müssen das Volk so erziehen, dass es das eben einfach männlich versteht. Das ist weit, ja, das kann man eben nicht so herausschütteln. Im Übrigen tun wir sowieso, was man tun kann. Fleißiger und entschiedener, als wir die Sache anpacken, kann es niemand machen, das ist ganz sicher. Vielleicht kann man dabei, und das ist ja nun die Hauptaufgabe der Redner des Reiches, gerade die Entwicklung im Reich darstellen. Und hier kann Ihnen am Ende meine Reichstagsrede eine Unterlage geben. Und vielleicht kann besonders durch das Propagandaministerium, durch die Herausgabe von besonders übersichtlichen Material statistische Material über unseren Vorstieg. Vielleicht kann man dadurch am ehesten nicht nur in Deutschland selbst dem Volk klar machen, was ist eigentlich geschehen? Was ist wirtschaftlich geschehen? Was ist kulturell geschehen? Was ist politisch geschehen in der Zeit? Sondern vielleicht wird das auch am meisten dort interessieren, wo man ja den direkten Einblick in dem Ausmaß bisher noch nicht hatte. Vielleicht kann man gerade hier sowohl durch Reden als auch durch Flugblätter, durch sonstiges Propagandamaterial, durch grafische Darstellungen und so weiter am meisten zeigen, was ist nun eigentlich geleistet worden unter dem nationalsozialistischen Regime und was haben wir auch zu erwarten? Welche Zeit hat aber das erfordert? Wie schwer ist das gewesen? Und wie kann nun das auf die österreichischen Verhältnisse damit übertragen werden? Wie gesagt, ich glaube, dass überhaupt die Kenntnis des wirklichen nackten Tatsachenmaterials gar nicht so verbreitet ist, wie wir uns das vorstellen. Ich habe es doch selber erlebt. Ich selbst, der ich mich doch nun, ich kann das sagen, Tag und Nacht der Jahr mit diesen Dingen beschäftige, bin doch, als ich neulich anlässlich meiner Reichstagsrede so 3 Wochen lang, also Stöße von solchen statistischen Zahlen durchbüffelte, ich selbst bin doch eigentlich wieder auf das Tiefste ergriffen worden von dem Bild dieser gigantischen Emporstieg. Man hat das selber zum Teil gar nicht so, ich möchte sagen, übersichtlich im Einzelnen gesehen. Man spricht bald über dieses Problem mit den Fachleuten und dann über jenes Problem mit den Fachleuten. Aber die Zusammenfassung ist doch ganz ungeheuerlich. Und es sind das ja nur so einzelne herausgezogene Daten gewesen, die ich dann endlich in meiner Reichstagsrede verwendete. In Wirklichkeit ist das Material ungeheuerlich. Und es ist vor allem auch dieses Material bezwingend für den Fachmann. Und irgendwo ist doch fast jeder ein Fachmann auf einem bestimmten Gebiet. Es wird also die Aufgabe sein, dass man zum Beispiel, sagen wir, der österreichischen Industrie nun nicht gerade mit den am meisten in die Augen springenden sozialen Problemen und Aufgaben kommt, sondern dass man dort vielleicht etwas auch die wirtschaftliche Belebung zeigt, die Folgen, die hier für den Einzelnen auch kommen. Denn die Menschen sind ja nun nicht alle nur aus reinem Idealismus gebacken, sondern sie haben schon auch andere Triebe in sich. Ich habe einmal erlebt, dass ich einen Parteigenossen, einen führenden Parteigenossen, einen sehr berühmten Parteigenossen, der sich mit allen möglichen Zinsproblemen und Wirtschaftsdingen beschäftigte, zu einer Wahl einlud, in Rheinland zu reden, und zwar im Ruhrgebiet, vor den dortigen, ja immerhin so unendlich einflussreichen Industriekreisen, die dort die ganze Presse hatten. Und dieser Redner stand nun auf und sagte nun, er wisse, wie man das ganze deutsche Problem löse, und die nationalsozialistische Weltanschauung habe sich diese technische Auffassung zu eigen gemacht. Nämlich, die Zukunft werde überhaupt nicht mehr von der Kohle bestimmt, das sei der große Irrtum der Vergangenheit. Die Zukunft werde durch Wasserstoffgas bestimmt. Und es sei jetzt die Aufgabe, das Wasserstoffgas an die Stelle der Kohle zu setzen. Und das könne man ohne weiteres machen. Und es wäre überhaupt nicht mehr notwendig, dass die Leute im Schacht unten arbeiteten, und man braucht keine Kohle mehr zu fördern und so weiter. Und das Gas, das übrige Gas, da geht sie überflüssig. Das sagte man in einem Moment, in dem die deutsche Ruhrindustrie gerade ihre große Gasleitung vom Ruhrgebiet nach Frankfurt gebaut hatte. Die Herren saßen da, hatten gar keine Ahnung, leider Gottes keine Ahnung, dass nationalsozialistische Weltanschauung nicht ausschließlich gleichzusetzen ist dem Wasserstoffgas. Sondern nahmen das irgendwie doch viel ernster, und Sie können sich vorstellen, welche anfeuernde Wirkung diese bedeutsame Rede für diese Industrie nun ausgeübt hat. Und mag mir vielleicht, wenn ein Techniker darunter ist, der im Inneren zahlen, aber es ist doch richtig, ich sage ihm, es wird zum Beispiel am 10. April nicht über Wasserstoffgas oder Kohle entschieden, sondern es wird nur entschieden über die Frage, stimmst du Deutscher dem Großdeutschen Reich zu oder nicht? Darüber wird entschieden, oder doch gar nicht. Wenn ich das schon nun einmal anpacke, dann muss ich mich auch gleich mit dem Problem beschäftigen, dass er auf Pop gesetzt seine Schwingungen also unser öffentliches Leben sendet, ohne dass diese Sender immer gerade den richtigen Zeitpunkt für ihre Offenbarungen wählen. Zu den Dingen, die zum Beispiel am 10. April gar nicht interessieren werden und unter gar keinen Umständen ihre Lösung finden, gehört das noch gar nicht zu eindeutig geklärte Problem religiöser Erkenntnisse, religiöser Auffassungen, religiöser Bindungen oder Verpflichtungen. Ich muss das schon wiederholen, weil ich in dem Moment, in dem die größte deutsche Frage der Gegenwart gelöst wurde, in einigen Zeitungen doch beim Lesen zu, muss leider sagen, zu der Auffassung gekommen bin, dass man dort dieses Problem gar nicht so recht verstanden hat. Es ist nämlich nicht so, dass ich das in diesen Tagen löste, damit bestimmte Weltanschauungsgruppen einen neuen Zufluss gewinnen. Das ist nicht wahr. Ich habe nur dem Deutschen Reich den Zufluss von 6,5 Millionen Menschen sichern wollen. Das ist das Ziel gewesen. Keineswegs aber bestimmten, sagen wir, religiösen Auffassungen etwa ein erhöhtes Gewicht geben wollen. Das ist mir gänzlich gleichgültig zunächst. Außerdem, das ist alles ziemlich unklar. Es ist hier gar keine so einheitliche Meinung vorhanden. Es ist eine einheitliche Meinung über den Nationalsozialismus vorhanden. Aber es ist keine einheitliche Meinung vorhanden in Deutschland über die übersinnlichen, metaphysischen Vorgänge oder Probleme. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass das auch so schnell nicht geklärt sein wird. Ich könnte mir vorstellen, allerweisesten auf diesem Gebiet zwei oder drei Nächte zusammensperren würde, dass dann vielleicht bloß nur zwei übrig sein könnten. Ich bezweifle nicht, dass das die Robusteren sein würden. Aber dieser Kampf soll nicht am 11. April, am 10. April entschieden werden. Durchaus nicht. Das wird auch nicht in der kurzen Zeit entschieden. Wie überhaupt diesen Herrn eines sagen muss, ich bewege mich nicht in diesen Erkenntnissen, zumindest nicht propagandistisch. Vor allem aber, ich bin der Überzeugung, dass die Zeit, in der ich lebe, diese Erkenntnisse weder zur letzten Reife bringen wird, noch das Problem an sich lösen wird. Dazu sind 3, 4, 5, 6 oder 700 Jahre notwendig. Das geht nicht so schnell. Wenn mir einer nun sagt, wenn wir erst, wir werden das in viel kürzerer Zeit machen. Sie haben es wahrscheinlich überhaupt schon gelöst. Aber wir haben ja sehr viele, die es schon gelöst haben. Nur sind die Lösungen nicht ganz einheitlich. Man kann damit nicht gut Propaganda machen. Wenn ich das ganz freigebe, so wird der einzelne Deutsche kurze Zeit nicht mehr wissen, nach welcher Richtung er sich nun eigentlich wenden soll. Ich bin der Meinung, dass auf alle Fälle diese Frage überhaupt keine Rolle spielt. Und ich möchte keine Zeitung bekommen, in der jetzt nur ein Wort über diese Dinge steht. Gar keine. Es gibt hier kein Sonderrecht, dass eine Zeitung sich einbildet, wir haben eben diese Signum, wir sind befugt, dieses Problem zu behandeln. Jetzt ist jeder Deutsche nur befugt, über diese volksentscheidende Frage sich auszulassen, das sonst gar nichts, alles andere als zurückzutreten. Auch die Regelung, etwa, sagen wir, der Verhältnisse zwischen Partei und zwischen Kirche, besonders auch jetzt in Österreich, die muss man mir überlassen. Die kann nicht durch Presseorgane erfolgen. Denn wenn ich das freigebe, kommt es ja zu gar keiner Regelung, sondern nur zu einer Pressepolemik. Denn es ist ganz klar, wenn der eine das Recht hat, von ihm so zu schreiben, kann er dem anderen endlich auch nicht das Recht verweigern, dass der sagt, das ist ja nur einer Blödsinn, was Sie gestern in der Zeitung geschrieben haben. Ich bin in einer ganz anderen Meinung. Wohin man da kommt, Das kann man sich vorstellen. Wie ich lese ja so mehr zur, ich will nicht sagen zur Belustigung, aber so aus Interesse, lese ich ja so die verschiedenen Organe manches Mal durch unserer überirdischen Seelen- und Problemforscher. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist sehr wenig, was sich da deckt. Der Nationalsozialismus als politische Weltanschauung ist jedenfalls schon etwas viel stärker fundiertes. Als völkische Lehre ist er jedenfalls auch etwas viel weniger Angreifbares. Und ich möchte, dass wir uns wirklich darauf zurückziehen. Ich möchte andere Dinge jetzt nicht behandelt sehen. Sollte aber trotzdem ein Organ glauben, dass gerade jetzt der Moment da wäre, bis zum 10. April dieser Sache einen besonderen Antrieb zu geben, dann nehmen Sie zur Kenntnis, würde ich eine solche Zeitung auf die nächsten 2 oder 3 Monate zunächst zusperren, damit kein weiterer Schaden angerichtet wird. Ich glaube, dass wir hier ganz klar immer wieder erkennen müssen, was ist möglich zurzeit, was ist notwendig, was ist erforderlich und was ist überflüssig und was ist schädlich. Das müssen wir genau erkennen. Schädlich ist all das, was aus Gründen ganz gleich welcher Art Menschen zurückhalten würde, jetzt für die Schaffung des neuen Großdeutschen Reiches einzutreten. Das ist schädlich, was der Einzelne mir dann dazu schwätzt oder quatscht. Warum er so für richtig hält, interessiert mich nicht. Da kann ich nur sagen, Sie Schwachkopf, Sie haben die Größe der Geschichte in Stunde nicht kapiert. Wenn ich von hier nun zu einem anderen Gebiet übergehe, nämlich zu dem Gebiet der sozialen Frage, so ist auch hier eines zu, von vornherein immer zu betonen, und das gilt besonders für die österreichischen Parteigenossen. Die soziale Frage ist keine Geldfrage. Denn wenn die soziale Frage ein Problem ist, das mit dem Lebensstandard der Menschen zusammenhängt, dann ist sie in diesem Sinne gesehen in erster Linie eine Produktionsfrage. Darüber hinaus ist sie aber eine Gesellschaftsfrage. Das heißt, die Lösung der sozialen Frage bedeutet letzten Endes die Überwindung unserer früheren Klassenauffassungen und damit bestimmter gesellschaftlich auf die Dauer nicht tragbarer Spaltungen. Eine nicht tragbare Minderbewertung großer Menschen, Teile unseres Volkes. Damit ist sie auf der einen Seite aber ein Erziehungsproblem und auf der anderen Seite ein Produktionsproblem. Nach diesen beiden Richtungen hin ist die soziale Frage zu sehen, zu behandeln und allein auch zu lösen. Ihre ideale und ideelle Seite ist ausschließlich eine Erziehungsangelegenheit, und zwar aller Volksgenossen. Sowohl der, sagen wir, früher links, als auch der früher rechtsstehenden. Die soziale Frage wird nicht dadurch gelöst, dass ich eines Tages erkläre, ab heutigen Tag ist der Nationalsozialismus proklamiert. Oder kundgegeben. Oder eingebrochen. Sondern sie wird dadurch gelöst, dass ich im Laufe von Jahren, Jahrzehnten und wenn notwendig Generationen jede Erziehung vornehme, die es ermöglicht, dass die früher in Klassen und so weiter getrennten Menschen allmählich aneinander rücken und zueinander kommen. Diese ideelle Seite ist also eine reine Erziehungsangelegenheit und erfordert dementsprechend Zeit. Die materielle Seite ist eine reine Produktionsangelegenheit. Ich könnte heute ohne weiteres so eine Vermehrung, sagen wir, des im Umlauf befindlichen Geldes, dem Einzelnen mehr ausbezahlen. Entscheidend ist nur, was tritt nun an mehr Produktion hinter diese ausgezahlten Gelder. Ist das nicht der Fall, dann bekommen die Leute wertloses Geld, für das sie sich nichts kaufen können. Sollen sie sich aber für dieses Geld mehr kaufen können, muss mehr produziert werden. und der Nationalsozialismus löst daher die soziale Frage in diesen beiden Richtungen. Erstens, loslösen von der Verblendung, dass die soziale Frage rein materiell gesehen eine Geldfrage wäre und absolute Betonung der Erkenntnis, dass materiell gesehen die soziale Frage ausschließlich eine Produktionsangelegenheit ist, ein Produktionsproblem ist. Und zweitens, der Nationalsozialismus löst die soziale Frage ideell, indem er bewusst die Menschen zusammen erzieht. Das geht nicht von heute auf morgen. Das Resultat, das sehen wir ja vor uns wachsen. Natürlich, wir sehen es immer schöner werden. Aber wir geben uns da keine Tasche hin. Bei der menschlichen Unzulänglichkeit geht das eben nicht auf einmal. Und zwar nach keiner Seite hin. Wir haben nun einmal Leute, die, sagen wir, einfach so infiziert sind von der Vergangenheit, dass sie das nicht so schnell mehr verlieren können. Der eine, der ist nun einmal Bürger und bildet sich ein, nicht wahr, obwohl er vielleicht an sich sogar meinetwegen ein Idiot ist. Wahrscheinlich ist es sogar. Aber trotzdem, er bildet sich ein, er sei nun einfach mehr als der andere. Man hat es immer so gehört und man hat es immer so gelesen und er hat es auch vielleicht durch die Möglichkeiten seines wirtschaftlichen Lebens scheinbar noch besonders bekräftigen können. Er lebt in dem Wahn. Das bringen wir dem nicht ohne weiteres weg. Manchmal muss man auch verzichten lassen. Man muss sagen, also jetzt alter Idiot, geh. Mit dir ist nichts, was machen die Kinder her. Wollen wir mal sehen, ob die nächste Generation gescheiter wird. Dasselbe gilt aber auch von so ganz verbohrten Proleten. Da gibt es auch dieselben Wahnsinnigen. Sie stehen auf dem klassischen Standpunkt und sind nicht wegzubringen. Der lebt nun einmal im Geist noch in seiner früheren Gewerkschaft oder in seiner. Und das ist ihm nicht rauszubringen, da muss man dasselbe sagen. Also, nicht mehr zu wollen. Da ist alles verloren. Man kann sich auch eben nur auf die Kinder verlassen. Nationalsozialismus hat aber den Willen, diese Erziehung durchzuführen. Er beginnt eben mit den Kindern. Soweit die Alten es mitmachen, gut. Wenn sie es nicht mitmachen, deswegen bringen wir sie nicht mal um, weil wir sie leider brauchen. Die einen so als die anderen. Aber wir geben ihnen ja keinen Einfluss. Wenn ihm einer so ein Einzelgänger ist, dann so ein verrückter Elefant, der absolut allein gehen will, sagen wir, dann gehen Sie mal allein, nicht wahr? Setzen Sie sich allein in einen Stuhl, wenn Sie wollen. Können Sie machen. Wenn Sie keine Trampen hineingehen wollen, weil da Dinge geht zu Fuß. Ja. Wenn Sie keine Versammlung kommen wollen, weil Sie dann im anderen sitzen müssen, gehen Sie in keine hinein, nicht wahr? Setzen Sie auf den Balkon hinaus oder machen Sie, was Sie wollen, das kann es gleichgültig sein. Wenn der Mensch aber auf der anderen Seite irgendwo drinnen sitzt und arbeitet, müssen wir sagen, na also jedenfalls aber ihre Arbeit, nicht wahr? Die streichen wir ein, weil er sie auch von der Arbeit anderer leben. Soweit konzentrieren sie die Volksgemeinschaft hoffentlich. Ja. Wenn er das auch nicht macht, dann setzt man sowieso ins Konzentrationslager. Aber solange der Mensch also arbeitet, kann uns das am Ende auch gleichgültig sein. Da müssen wir dann sagen, na ja, also gut, in der Zeit der Zusammen bleiben Sie beiseite, Sie wollen nicht. Nachdem Sie im Übrigen durch irgendeine Tätigkeit verüben, kann uns das gleichgültig sein. In Ihrer Arbeit sind Sie doch eingegliedert in den Nationalproduktionsprozess. Wenn Sie sich nun gesellschaftlich draußen halten, na so halten Sie sich draußen. Zu reden haben Sie sowieso nicht. Reden tut die Volksgemeinschaft. Reden tut die Partei. Und wenn Sie sich da draußen hinstellen, ist Ihre Angelegenheit. Das braucht man gar nicht tragisch nehmen. Es ist aber notwendig, dass wir unter den Volksgenossen das immer wieder klar machen, dass der Sozialismus, der wirkliche Sozialismus und damit der Nationalsozialismus einerseits ein Erziehungsproblem ist, eine Erziehungsaufgabe und andererseits eine Produktionsaufgabe, soweit es sich um die materiellen Dinge handelt. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich nur zu leicht Menschen, die den Nationalsozialismus doch noch nicht so kennen, das vergessen können oder sie es nicht wissen, die ganze Entwicklung falsch auslegen könnten. Sie müssen aber alle die Erkenntnis haben, dass der Nationalsozialismus sicherlich das Leben des Einzelnen verbessert. Allein nur in eben dem Maß, in dem die Einzelnen selber mithelfen an dieser Lebensverbesserung. Durch die Ermöglichung einer engeren und innigeren Gemeinschaft der Menschen einerseits und durch die Steigerung ihrer Leistung, also die Steigerung und Hebung der Gesamtproduktion und damit der Gesamtgütermenge, die wieder auf Dimension. Zutritt. Und dann möchte ich noch etwas erwähnen, nämlich, es ist wichtig, dass wir immer wieder betonen, dass alle Dinge, die wir lösen, nicht dahin führen sollen, dass wir nun einen öden, sturen, starren und toten Zentralismus aufziehen, sondern am Ende steht eine gesund gegliederte, an zahllosen Stellen mit Verantwortung behaftete Organisation unseres Volkes. Wir wollen nicht, dass ein starrer Zentralismus kommt, weder in der Wirtschaft noch im politischen Leben, im staatspolitischen Leben, der die Initiative einzelner Menschen in den breitesten Kreisen überhaupt abtötet. Das soll nicht sein. Das ist wichtig, besonders in einer Zeit, in der ja die österreichische Partei durch jahrelang nicht offen Propaganda machen konnte und vielleicht doch nicht so ganz selber das vertreten kann, was wir als selbstverständlich hier ansehen. Das Wichtigste aber bleibt immer wieder, dass wir, wie gesagt, die große Stunde begreifen. Dass das alle Redner, alle Schriftleiter, alle Chefredakteure und so weiter genau, ich würde sagen, fühlen. Es wird jetzt nur über eine Sache entschieden, nämlich über dieses Großdeutsche Volksreich. Alles andere sind spätere Ausführungen. Ob und wann und wie die Ausführungen eintreten, das kann kein Mensch sagen. Sie sicherlich nicht und ich auch noch nicht. Wir müssen das eben der Entwicklung dann überlassen. Nur eines wissen wir, dass eine 75-Millionen-Nation natürlich unter nationalsozialistischer Führung eine ungeheure Kräftezusammenballung darstellt. Und dass einfach in ihr naturgesetzlich auch eine ungeheure Kraft ist, die sie betätigen will und auch betätigen wird. Es ist ganz klar, Deutschland ist jetzt eine Weltmacht geworden. Ich bitte Sie aber inständigst, lassen Sie alle Anspielungen, auch die zartesten Andeutungen auf die möglichen Linien einer späteren Auswertung, einer machtpolitischen Auswertung dieser Weltmacht. Sie wissen gar nichts, denn ich weiß zurzeit auch nichts. Und sollte ich etwas wissen, dann werde ich das in mein Tiefinnerstes vergraben. Und sollten Sie etwas wissen, dann vergraben Sie es noch tiefer. Wir dürfen darüber. Wir dürfen darüber gar nicht einmal denken, auf keinen Fall aber laut denken. Wenn zwei Nationalsozialisten aber wirklich glauben, dass sie es wissen, so müssen sie das gegenseitig im Blick aneinander ablesen. Jeder muss wissen, du weißt genau das, was ich weiß. So reden brauchen wir also darüber überhaupt nicht. Im Übrigen aber, wir wollen den Frieden. Wir wollen den auch. Wir wollen alle den Frieden. Dieses neue Reich wird ein, sagen wir, Garant, ein starker und eiserner Garant des Friedens sein. Selbstverständlich eines Friedens der Ehre und so weiter, das ist alles ganz klar. Aber dieser Wahlkampf darf keineswegs auch nur an einem einzigen Punkt dahin führen, dass irgendjemand im Ausland sagen könnte, na, jetzt haben sie es endlich ausgesprochen. Was? Sie haben gar nichts zum Aussprechen. Übrigens hasse ich nichts mehr als Reden, die nicht in kürzester Zeit realisiert werden. Wenn man aber die Absicht hat, solche Andeutungen zu realisieren, dann ist es besser, man redet vorher nicht davon. Denn jede Besprechung derartiger Probleme erschwert die Realisierung. Es ist also notwendig, dass sich hier die ganze Partei eine äußerste Disziplin auferlegt. Eine alleräußerste Disziplin. Es wird mir dann leichter sein, die Interessen der Nation wahrzunehmen, und zwar unter allen Umständen und bei allen Sachlagen wahrzunehmen. Überhaupt glaube ich, dass Sie sich ja in manchen Punkten sehr gut und sehr leicht tun. Es kann natürlich sehr oft der Fall sein, dass Sie vielleicht gefragt werden oder dass es auf der Hand liegt, dass man von Ihnen etwas Besonderes wissen will. Dann können Sie ja das machen, was zum Beispiel selbst meine Diplomaten machen. Wenn ein Diplomat von mir in eine kritische Frage genommen wird, dann öffnet er nun nicht die Schleusen seines eigenen Wissens, sondern dann sagt er oder pflegt er zu sagen, mein Herr, das tut mir sehr leid, darüber entscheidet nur der Führer, ich weiß es nicht. Und das können Sie auch immer sagen. Gewisse Dinge, die können Sie ja von sich einfach dadurch wegbringen, dass Sie erklären, das macht der Führer an sich. Das ist ihm vorbehalten. Und allgemein hat er bisher diese Sachen noch ganz anständig gemacht. Er wird also vermutlich schon auch in der Zukunft die Sache nicht gerade schlecht machen. Es besteht ja sonst auch die Gefahr, dass außenpolitische Dinge nicht ganz gleichmäßig gesehen und ausgelegt werden. Denn ich kann ja darüber nun einmal nicht sprechen. Also auf dem Gebiet können Sie von mir keine einheitlichen Direktiven bekommen. Mithin wäre anzunehmen, dass vielleicht das, was die einzelnen Redner sagen, sich dann nicht ganz deckt. Und es würde das zum ersten Mal dann sein, dass die Partei Dinge verkündet, die nicht zueinander stimmen und passen. Es ist also gut, auf dem Gebiet von vornherein zu schweigen. Ich möchte auch noch betonen, dass es auf einigen anderen Gebieten auch gut ist, nun sehr klug zu sein. Besonders aber den Überwundenen, es nicht unnötig schwer zu machen zu kommen. Ich habe deshalb mit Absicht unseren lieben Parteigenossen Bürkel da hinübergesetzt, weil ich ihn genau kenne und weil ich weiß, wie unendlich geschickt er ist. Er ist ein Spezialist in solchen Dingen, er hat sich mit solchen Dingen immer beschäftigt und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass nicht 35 andere Gauleiter genauso fähig wären, das weiß ich von vornherein. Aber der Mann, der hat nun einmal schon so etwas gemacht und ich liebe es immer, wenn wir Spezialisten bekommen auf bestimmten Gebieten. Und nachdem nun diese Sache so schnell kam, glaube ich, ist er der beste Spezialist. Er weiß vor allem in Abstimmungsdingen absolut Bescheid. Er hat das miterlebt. Er kann jederzeit, wenn Ausländer da irgendwie herummeckern, ihnen sagen, Sie, ich habe seinerzeit das erlebt, als Ihre internationalen Kommissionen das gemacht haben. Da war das so. Wollen Sie das bestreiten? Das wissen die anderen doch nicht alle so. Das haben sie nicht so gerade bei der Hand. Und außerdem, er hat dort seine Aufgabe glänzend gelöst, wunderbar gelöst unter den schwersten Umständen. Und ich bin der Überzeugung, dass er auch diese Aufgabe wunderbar lösen wird. Und im Übrigen habe ich das volle Vertrauen zu den führenden österreichischen Parteigenossen, die bisher schon gezeigt haben, dass sie auch nicht ungeschickt diese Frage anpackten, sondern diese Aufgabe. Sondern diese auch schon sehr geschickt, fingerten. Es ist überhaupt diese Lösung, die in wenigen Tagen stattfand, eine Meisterleistung, auf die wir alle ausnahmslos Grund haben, stolz zu sein. Möglich wurde sie nur durch die Art der Führung des Reichs, durch das Nichtvorhandensein einer parlamentarischen, demokratischen Maschinerie, die immer nur belastet wird, und vor allem durch das, muss ich schon sagen, absolut das Fingerspitzengefühl, mit dem die ganze Bewegung einging auf gegebene Direktiven, auf die Presse. Die Art und Weise, in der sie wieder einmal Steigern ein Problem behandelt hat, entsprechend den Anordnungen, die ihr gegeben worden sind, war ausgezeichnet und sie hat es mit ermöglicht, dass wir in dieser verblüffend kurzen Zeit einen so großen Erfolg erzielen konnten. Ich brauche Ihnen gegenüber nun gar nicht andere Bühnen. Die Empfindungen, die mich bewegen über unsere junge Wehrmacht, denn sie hat eine Meisterleistung abgelegt. Die Schnelligkeit ihrer Mobilmachung, die Schnelligkeit ihres Aufmarsches, die Schnelligkeit der ganzen Operationen berechtigen zu der blenden Überzeugung, dass sie jetzt wieder das geworden ist, was sie immer war, die beste Armee der Welt. Betonen, dass alle weiteren Einzelfragen, Detailfragen, Probleme von der Propagandaleitung selber aus gestellt werden, beziehungsweise Ihnen die Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Außerdem, Sie werden sicherlich auch während der Zeit einige Blicke immer in unsere Presse hineintun und in unserer Presse werden Sie auch schon ungefähr immer das sehen, was behandelt werden soll und wie es behandelt werden soll. Das war ja die Aufgabe unserer nationalsozialistischen Presse. Sie soll ja nicht ein paar tausend Journalisten die Möglichkeit geben, ureigenstes, tiefstes Gedankengut zu produzieren, sondern sie soll der deutschen Staatsführung die Möglichkeit geben, eine einheitliche Führung eines großen Volkes in die Hand zu bekommen und möglich zu erhalten. Das ist ihre Aufgabe. Eigentlich ist das alles, was ich Ihnen sagen möchte. Ich bitte Sie also, befolgen Sie das. Und der 10. April wird zu einem gewaltigen, gewaltigen Ergebnis führen. Zu einem Ergebnis, das mich noch einmal nachträglich rechtfertigen wird, obwohl selbstverständlich an der Sachlage selbst gar nichts geändert werden kann. Die Würfel sind gefallen. Das Deutsche Reich in seiner heutigen Größe besteht. Und es ist keine Phrase, wenn ich sage, dass keine Macht der Welt mehr dieses Reich erreichen wird.